viele Menschen, habe ich den Eindruck, denken immer, wenn sie Regeln aufstellen, dass sie damit ihren Hund einfach nur einschränken. Aber eigentlich ist es ja so, wenn wir klare Regeln haben, an die sich der Hund auch halten kann und die er versteht, hat er am Ende des Tages mehr Freiheiten, oder?
Willkommen bei Lake Dog Unverstellt, dem Podcast mit Anne, Katrin und Fabio.
Ja, bin ich absolut deiner Meinung, Anne. Ich sehe das auch immer in der Praxis, dass die Leute denken, wenn es auf einmal Regeln und Grenzen gibt, dann darf der Hund überhaupt gar nichts mehr und er ist irgendwie nur auf seine Decke verbannt. Dabei hat er viel, viel mehr Freiheiten, kann zum Beispiel vielleicht einen Freigang genießen, den es vorher nicht gab, weil er die ganze Zeit über eine Leine abgesichert werden musste.
Und da ist dann wieder das nächste Thema, das da gleich aufploppt, und zwar, dass man eben da gerne das Thema hat, dass man eben natürlich gleich gerne viele Freiheiten geben möchte, aber wie gerade eben schon gesagt, ohne Regeln keine Freiheit. Und desto mehr Freiheiten ich hinterher für meinen Hund will, desto klarer muss ich da natürlich am Ende des Tages sein. Und da kommen wir ja eigentlich schon fast wieder darauf zu sprechen, was wir in der ersten Folge schon besprochen haben, dass man eigentlich nicht am Symptom arbeiten kann, also quasi nicht, ne, in dem Fall Symptom, wir wollen Freiheiten haben, ne, also am Ziel, sage ich jetzt mal, das ist eigentlich besser formuliert, sondern dass wir einfach von vorne anfangen müssen und eben im Kleinen starten müssen.
Jetzt werden sich wahrscheinlich ganz viele die Frage stellen, okay, wo müssen wir dann überhaupt anfangen? Und ich glaube, das Thema Beziehung ist ja ein ganz großes Thema, um hier reinzustarten. Aber ich weiß gar nicht, ob für jeden immer klar ist, was denn hinter diesem großen Wort Beziehung steht. Katrin, vielleicht magst du da kurz eine Erklärung dazu geben.
Also ich finde es immer schwierig, quasi da einen Satz oder sowas draus zu machen, weil ich finde, Beziehung umfasst einfach sehr viel. Wichtig ist für mich auch, was Anne auch immer anspricht, eben Beziehung brauche ich als Fundament, das hattest du ja auch vorhin gerade schon gesagt, aber Beziehung ist halt auch nicht das, was ich sage, okay, ich habe jetzt, ich baue meine Beziehung auf und dann ist nachher mein Problem gelöst, ne? Also Anne, hattest du ja auch immer angesprochen, dass das jetzt nicht das Zaubermittel dafür ist, aber ich brauche halt eine Beziehung eben, wie du vorhin gesagt hast, als Fundament, damit ich gewisse Thematiken auch angehen kann. Und ich finde auch wichtig, dass wenn wir nachher, also wenn wir heute über Beziehungen sprechen oder wie ich meine Beziehung quasi verändern kann, dass es natürlich nur Menschen betrifft, also nicht nur Menschen betrifft, die Probleme haben, aber wenn ich eine Thematik mit meinem Hund habe, macht es Sinn, das Fundament anzuschauen und dort Dinge eventuell zu verändern, um nachher in meinem Problemverhalten eher in die Richtung meines Zieles komme. Das heißt, wenn ich keine Thematiken oder wenig Thematiken mit meinem Hund habe, können diese Dinge, die wir nachher auch besprechen, quasi irrelevant sein. Ne? Also das ist jetzt nichts, was ich mache, wenn ich kein Thema habe oder wenn mit meinem Hund alles funktioniert, was ich möchte, dann muss ich ja auch nicht an meiner Beziehung an sich arbeiten.
Genau, und ich finde, das setzt eigentlich schon an einer ganz guten Stelle an, oder spricht wieder einen wichtigen Punkt an, dass wir auch immer wieder Leute haben, die quasi zu uns kommen und denen gesagt wurde, die Beziehung beziehungsweise die Bindung zu ihrem Hund sei nicht gut oder sie hätten keine zu ihrem Hund. Und das würde ich mal schnell als, wie sagt man, Ammenmärchen abstempeln, weil eine Beziehung hat man eigentlich ziemlich schnell. Also eine Beziehung hat man beispielsweise mit seinen Arbeitskollegen, ne? Auch wenn man mit denen abends nicht in die Kneipe geht und irgendwie ein Trinken geht. Eine Beziehung habe ich zu meinen Nachbarn, auch wenn ich die vielleicht nur grüße und mal kurz Smalltalk halte, dann habe ich trotzdem eine Beziehung zu denen. Und deswegen finde ich das immer sehr witzig, wenn es dann heißt, dass man keine Beziehung zum Hund hat.
Oder dass auch jemand gesagt hätte, eben, du hast keine Beziehung zu deinem Hund. Also man kann nicht keine Beziehung haben, wenn man regelmäßig im Kontakt mit jemandem ist. Dann hat man einfach eine Beziehung.
Ja, ich finde, es gibt ja auch allgemein sogar, also eine Beziehung, wenn es um das Thema Füttern geht. Also ich gebe ja meinem Hund jeden Tag das Futter, also habe ich ja automatisch schon eine Beziehung, weil ich bin ja für ihn die Person, die ihm das Futter gibt. Also ich glaube, Beziehung ist da immer ein ganz, ganz großes Wort, was vielleicht auch oftmals nicht in den richtigen Kontext gesetzt wird.
Wir haben ja die zwei Beziehungsstrukturen. Das ist einmal eben die komplementäre und die symmetrische. Das sind natürlich jetzt Fachbegriffe irgendwie. in den Raum geschmissen, die wir natürlich auch irgendwo erklären wollen. Ich würde mal sagen, wir fangen mal bei den symmetrischen an, weil die symmetrische eigentlich das ist, was quasi wir Menschen auch immer wollen und was ja auch für uns Menschen sinnig ist und das, was wir irgendwie mit unserem Hund auch gerne hätten, quasi so. Also symmetrisch bedeutet, dass die Beziehung quasi auf Augenhöhe, das habe ich in Freundschaften, das habe ich also Freundschaften unter Erwachsene haben das. Das heißt, ich bin hier sehr viel im Austausch, jeder sagt so, wo seine Grenze ist. Es gibt auch zwei verschiedene Meinungen, das sind alles völlig okay. Das heißt, man geht mehr in die Diskussion, was man macht und jeder kann so seine Meinung auch vertreten.
Und bei allem, was ich an der Stelle wichtig finde, ist, man muss halt auch gar nicht auf einen Nenner kommen. Na, also es ist nicht nur so, dass irgendwie zwei Meinungen bestehen und man sich dann irgendwie einigen muss, sondern es kann durchaus sein, dass jeder wirklich eine andere Meinung hat, man drüber spricht und trotzdem nicht auf einen Nenner kommt. Und auch das ist dann in Ordnung, soll so sein und das ist okay. Da gibt es natürlich auch bessere und schlechtere Beispiele vielleicht. Na, das ist schon, natürlich schon cool, wenn man das dann auf eine gute Art und Weise miteinander klären kann. Aber grundsätzlich, ja, muss man seine Meinung da an der Stelle oder seine Wünsche an der Stelle vielleicht auch nicht anpassen, wenn man in einer symmetrischen Beziehung ist. Und an der Stelle sieht man im Prinzip auch schon, dass das eben nicht so richtig in einer Hund-Mensch-Beziehung funktionieren kann, weil wir normalerweise die Hunde ja in unserer Welt haben und nicht wir bei den Hunden leben. Das heißt, diese Entscheidungsfreiheit, ich möchte das nicht oder ich möchte das nicht oder ich möchte irgendwas Spezielles auf Seiten des Hundes, das funktioniert halt leider nicht so gut, wenn der Hund in der Menschenwelt lebt.
Nee, der Hund hat ja auch ganz, ganz andere Voraussetzungen, ne? Also wir haben ihn in unsere Menschenwelt geholt, ne? Also der hat jetzt nicht entschieden, dass er irgendwie in einer Wohnung leben möchte, zum Beispiel.
Ja, und ich finde auch, das ist überhaupt nicht das Bedürfnis des Hundes. Also in der Praxis sieht man dann auch ganz oft, dass die Menschen sich das wünschen, der Hund es aber überhaupt nicht leisten kann. Also ich hatte zum Beispiel mal einen Australian Shepherd, der ist die ganze Zeit im Kreis gelaufen, hoch, runter im Haus, hat das Fenster rausgeschaut und der Wunsch des Menschen war es, dass der Hund sich eigenständig ablegt und sich seinen Lieblingsplatz aussucht. Der Hund hat es aber gar nicht geschafft, sich abzulegen und es wäre viel einfacher gewesen, ihm zu erklären, hey, leg dich doch dahin und entspann ich einfach mal. Aber stattdessen war der Mensch so auf seine Wünsche fokussiert und er möchte unbedingt, dass der Hund alles allein entscheiden kann, dass er die Bedürfnisse des Hundes gar nicht gewahrt hat in der Sequenz.
Und das Witzige ist an der Stelle, finde ich, nochmal, was einfach noch zusätzlich obendrauf kommt. Jetzt gerade, wenn du sagst Australian Shepherd, das ist ja ein Spezialist eigentlich. Also es ist ein spezialisierter Hund, der auf viel gezüchtet ist, also alles viel, viel Wahrnehmung, viel Arbeit, viel Energie und wir haben hier einen Hund, der schon, würde ich sagen, in eine extreme Richtung geht, vom Typ her. Und das haben wir so gemacht. Und jetzt stehen wir auf einmal da und sagen, ja, und jetzt muss der Hund selber damit klarkommen. So, jetzt soll der auf einmal selber Entscheidungen treffen. Und da, finde ich, müssen wir uns einfach erstmal im Klaren darüber werden, dass wir am Ende des Tages dann auch die Verantwortung haben, ihm zu helfen, sich zu regulieren. Weil diese Power, die wir da reingezüchtet haben, die würde es in dem Sinn, so sag ich mal, in der Natur nicht geben. Das heißt, er tut sich schwerer als vielleicht ein Urhundtyp, sich selbst zu regulieren. Na, also das fällt dem einfach schwer. Okay, aber ich weiche schon wieder mega vom Thema ab.
Ja.
Da kommen wir wieder auf das Thema Rassen zu sprechen.
Ja, genau.
Machen wir vielleicht irgendwann mal eine Folge.
Genau, aber dann wir schlagen wieder den Haken zum Thema zurück. Aber eben, ich finde, das ist super wichtig, dass wir gucken, wo mit der Genetik und so weiter, was da drin steckt, weil wir Menschen haben das gemacht. Und wir waren ja auch beim Thema eben, die Menschen haben das gemacht. Das heißt, der Hund hat eben nicht beschlossen, dass er jetzt in eine Wohnung zieht und Nachtruhe hält, damit die Nachbarn irgendwie nicht aufwachen, wenn er bellt, dass er irgendwie Fahrradfahrer ignoriert, die irgendwie durch sein Territorium rasen oder irgendwelche Autos, die da durch die Gegend fahren und dass es da eine Straße gibt und die Autos einen umfahren. Ne, das sind einfach, oder dass er quasi nett zum Tierarzt geht und sagt, ich setze mich da jetzt hin, weil so natürlich, dass ich mir da so Fieberthermometer in den Po stecken lasse und solche Dinge. Ne? Also es ist einfach so, wenn wir da einfach drüber nachdenken, also wir haben die Hunde in unsere Menschenwelt geholt, dann haben wir sie quasi schon extrem in manche Richtungen gezüchtet und dann können wir jetzt leider nicht von ihnen erwarten, dass sie in dieser Welt, die wir gemacht haben, mit dieser Genetik quasi ohne unsere Anweisung leben können.
Ich habe auch irgendwie das Gefühl, unseren Hunden wird manchmal mehr zugesprochen als unseren Kindern. Also oftmals ist es ja so, dass Eltern sagen, ja, um 8 gehen wir ins Bett und es ist gar kein Problem und niemand findet es schlimm und niemand sagt, oh, du bist irgendwie das böse Elternteil. Aber bei Hunden ist es dann ganz, ganz schlimm, wenn wir einfach mal ganz normale Regeln haben und sagen, ich möchte nicht, dass du mich von A nach B ziehst die ganze Zeit. Da ist es dann gleich, oh, aber das Bedürfnis des Hundes ist es, überall zu schnüffeln. Ich habe dazu mal ein Video gemacht auf Instagram und habe gesagt, dein Hund muss dich nicht zu jedem Grashalm ziehen. Ich hatte den größten Shitstorm, weil die Leute gesagt haben, ich unterdrücke die Bedürfnisse meines Hundes.
Und das Ding ist ja, also du unterdrückst sie ja nicht, sondern er kann es vielleicht zu einem anderen Zeitpunkt machen, wo ich sage, hey, hier ist eine Wiese, geh Zeitung schnüffeln. Es geht ja nicht darum, dass ich ihm irgendwas nehme, nur es geht halt darum, dass es nicht immer möglich ist aus irgendwelchen Gründen. Und das ist eben, um nochmal auf die Beziehungsarten zurückzukommen, die komplementäre Beziehung, die wir hier brauchen. Quasi diese Eltern-Kind-Beziehung, die es gibt, die brauchen wir eben durch das, was die Kombination eben hergibt, beim Hund auch. Und ich glaube, das wird oft missverstanden, weil wir eben gerne symmetrisch und auf Augenhöhe mit unserem Hund leben würden und das halt einfach nicht geht. Aber es ist ja auch trotzdem so, also wie gesagt, wenn wir jetzt die komplementäre Beziehung, um nochmal auf die Beziehung zurückzukommen, anstreben, ist es ja trotzdem so, dass es Momente im Alltag mit deinem Hund gibt, wo du auch symmetrisch bist. Es ist ja auch alles nicht festgefahren, nur quasi der Hauptrahmen sollte irgendwo komplementär sein, damit der Hund einfach weiß, wie er mit der Umwelt umgehen kann und dann kann ich trotzdem mal mit ihm auf Augenhöhe sein beim Raufen, beim Spielen und so weiter. Das hat ja damit gar nichts zu tun.
Ja, voll. Und ich kann ihm ja auch mal die Entscheidung geben. Ich kann ja auch, keine Ahnung, bei einem Futter mal die Entscheidung ihm überlassen, was er denn jetzt in dem Moment gerne lieber hätte oder so. Es muss ja auch gar nicht immer diese Härte sein, von der da immer gesprochen wird.
Nee, es kann super harmonisch sein, ne? Also eben, wie gesagt, ich kann mit ihm spielen und raufen und da kann er gewinnen und er kann auch mal von mir aus hier durch die Wiese flitzen und 5 Minuten an einem Grashalm riechen, ne? Aber es geht einfach darum, dass wenn es drauf ankommt, in Situationen, wo ich einfach das Ganze brauche, dass ich dann die komplementäre Struktur habe und wiederum weiß, dass, wenn ich das sage, das auch für meinen Hund okay ist. Das ist quasi Beispiel eben gerade wieder bei Kindern, ne? Also jetzt, man will das Kind irgendwie mal länger wach bleiben, weil irgendwie Freunde da sind oder weil was im Fernsehen läuft, was es unbedingt sehen will oder keine Ahnung was, dann kann ich ja zum Beispiel als Erwachsener auch sagen, okay, gut, dann bleibst du heute halt länger wach, dann ist es bis um 11 wach, aber ich habe trotzdem die Möglichkeit, es morgen wieder um 9 ins Bett zu schicken. Und das ist für mich eine komplementäre Struktur. Ich gebe natürlich Freiheiten, ich mache ja auch Ausnahmen, du kannst es mal machen, aber wenn ich dann wieder zur Regel zurück möchte, dann funktioniert es aber auch ohne großen Konflikt.
Ja, ich glaube, das Thema ist aber, ich weiß nicht, ob wir damit jetzt ein zu großes Thema für die Folge anreißen, aber da ist ja auch die Konsequenz dahinter. Ich kann mich ja auf dich verlassen und deshalb kann ich es ja akzeptieren, dass du in dem Moment sagst, jetzt ist es in Ordnung, morgen kann ich aber auch schon wieder einfordern, dass es nicht in Ordnung ist, dass wir länger wach bleiben. Dafür muss ich aber ein paar Kompetenzen mitbringen und ich glaube, die gehen oftmals im Zusammenleben zwischen Mensch und Hund verloren, wenn die Menschen sich nur nach den Wünschen ihres Hundes richten.
Ja, wobei das, ich glaube, ganz gut in die Folge ja auch reinpasst, wenn wir mal einen Schritt weiter quasi gehen. Also wenn wir sagen, okay, ich habe ja eine Beziehungsstrukturen, die wir gerade so ein bisschen angesprochen hatten und jetzt habe ich irgendwie eine Thematik mit meinem Hund und möchte da ein bisschen was verändern und sage, okay, ich nehme jetzt als erstes mal das Fundament, weil es einfach sinnvoll ist zu gucken, läuft denn in meiner Beziehung zu meinem Hund alles so, wie es sein sollte, beziehungsweise gibt es da vielleicht Stellschrauben, wo ich noch ein bisschen drehen kann, damit die anderen Probleme sich wieder auflösen oder verändern sozusagen. Und da kommen wir ja drauf zurück, eben wie verändere ich Beziehung? Also wie kann ich Beziehung eventuell verändern?
Vielleicht können wir direkt in das Thema reinspringen, Katrin, weil das ist ja ein schöner Ansatz, den ihr bei Lake Dog vermittelt. Ihr habt dafür ja ein eigenes System entwickelt, das ihr den Auszubildenden immer an die Hand gibt, um genau diese Stellschrauben zu identifizieren. Und ich muss auch sagen, das ist bei mir oftmals in der Praxis einer der größten Hebel. Ich mache das ja dann immer mit einer Videoanalyse, dass ich im Testing den Menschen zeige, okay, wie verhaltet ihr euch und was seht ihr aus diesen Situationen und was kann man für Rückschlüsse auf euer Fundament ziehen? Und vielleicht sollten wir da einfach mal tiefer reingehen und erzählen, was es da eigentlich alles zu betrachten gibt.
Ja, das kann man auf jeden Fall machen. Wir haben ja im Prinzip auch schon einen Teil davon gerade vorher angerissen, der Bereich mit den Bedürfnissen bzw. den Wünschen. Da kommen wir aber gleich nochmal drauf zurück. Vielleicht einmal vorneweg, damit wir alle wissen, wovon wir sprechen. Das System, das Fabio gerade eben genannt hat, das nennen wir Beziehungskompass. Und wie Fabio eben gerade auch schon gesagt hat, dabei geht es im Prinzip um ein Analysemodell eigentlich im Großen und Ganzen. Und über dieses Analysemodell kann man dann eben schauen, an welchen kleinen Rädchen man eventuell drehen kann, um so erste Schritte in Richtung komplementäre Beziehung zu machen. Und zwar komplementär auf diese oder in die Richtung, die wir uns natürlich vorstellen. Also dass der Mensch im Prinzip der Entscheidungsträger ist und dann damit natürlich auch derjenige ist, der die Verantwortung hat. Und dass sich der Hund da einfach ja in einen schönen Rahmen, den der Mensch dadurch quasi vorgibt, reinschmiegen kann. Mal richtig schön ausgedrückt.
Ja, und wichtig auch hier, ne, also eben, es ist ein Analysemodell, das heißt, es ist keine Methode oder Herangehensweise und auch kein Fünf-Punkte-Plan, um zu sagen, so, und jetzt ist meine Beziehung wieder auf Ebene und jetzt können wir einsteigen. Und vielleicht auch nochmal ganz kurz, warum heißt das Ganze Beziehungskompass? Also ich will da nicht so lange ausschweifen, aber warum Kompass? Ich fand das Symbol eben ganz gut, weil eben Kompass, wenn du irgendwo stehst, zeigt dir ja, in welche Richtung du gehen kannst. Aber der sagt dir nicht, welchen Weg du nehmen sollst, welche Hürden es auf dem Weg gibt. Und er sagt dir aber vielleicht auch einfach, wo du deinen Blick hinrichten solltest. Und das ist das, was ich im Fundament habe. Ne? Ich weiß, ich krieg Hinweise, wo ich meinen Blick eventuell mehr hingehen muss und ich bekomme so eine Richtung vorgegeben. Aber wie ich diesen Weg gehe und welchen ich da auswähle oder welche Hindernisse da auf mich zukommen, das sagt der Kompass eben nicht. Das muss ich selber rausfinden.
Ich habe irgendwie das Gefühl, ich muss die ganze Zeit den Textmarker rausholen und diesen Satz unterstreichen, euer Weg ist individuell, weil es immer das ist, was so richtig verloren geht in der Praxis und jeder irgendwie denkt. Und deshalb merkt euch das ganz gut, was Katrin gesagt hat, es geht um eine Richtung, in die ihr geht und nicht um einen vorgefertigten Trainingsweg. Das heißt, individuell schauen wir im Training mit eurem Hund, okay, wie können wir diesen Weg gemeinsam gehen und wie kommen wir ans Ziel? Aber euer Weg ist ganz individuell.
Und wenn du gerade schon am Markern bist von wichtigen Wörtern, Katrin hat noch mal was anderes gesagt, was ich auch extrem wichtig finde. Und zwar die Stolpersteine, die einem im Weg liegen. Das ist auch was, was mir immer wieder auffällt. Und nicht nur bei Kunden, sondern auch bei mir selber und bei Menschen, die ich näher kenne, dass Stolpersteine auch gerne dazu führen, dass man anfängt zu zweifeln. Bin ich auf dem richtigen Weg? Und man ganz häufig erlebt, dass dann vielleicht gerade an so einem Stolperstein, der vielleicht auch mal ein bisschen größer ist, dann auf einmal komplett die Richtung ändert, weil man eben das Vertrauen verliert. Und das ist eigentlich auch schon wieder einer der Punkte, die wir in unserem Beziehungskompass haben, und zwar der Punkt Authentizität.
Das schwierige Wort ist, also das werde ich heute in dieser Folge auf jeden Fall nicht aussprechen, egal wie, ich werde drumherum sprechen.
Ja, das ist wirklich ein schwieriges Wort. Aber das Lustige ist, in der Ausbildung hat Katrin immer gesagt, dieses Wort ist so schwierig. Und wenn ich es jetzt vor den Kunden spreche, dann verhaspel ich mich auch jedes Mal. Ist einfach der Endgegner, dieses Wort. Ich wollte noch ganz kurz einhaken zu dem Thema, was Anne gerade angesprochen hat. Ich weiß nicht, ob ihr das gesehen habt, aber ich habe letzte Woche auch ein Zitat zu genau diesem Thema gepostet und ich fand das mega schön. Da hat jemand darüber gesprochen, dass sein Therapeut zu ihm gesagt hat, wenn man beim Wandern stolpert auf dem Weg zum Gipfel, dann steht man ja auch nicht wieder auf dem Parkplatz. Und ich finde, es trifft es ganz schön, weil nur weil ich mal einen Stolperstein habe, ist ja nicht mein Weg komplett wieder gelöscht oder ich muss wieder von vorne anfangen, sondern es ist eine kleine Hürde, dann stehe ich wieder auf, richte mein Krönchen und dann geht's wieder weiter.
Kommt vielleicht drauf an, wie doll man stolpert und ob man den ganzen Berg wieder
runterrollt. Aber ja, aber wir gehen jetzt mal davon aus, dass wir nicht rückwärts komplett wieder runterrollen, aber...
Ja. Nee, das würde mir safe passieren.
Anne ist direkt am Abgrund gestolpert runter.
Dann wird's schwierig. Ja gut, immerhin ist Anne dann richtig authentisch. Wenn sie stolpert, dann richtig und dann direkt den ganzen Berg runter.
Ja, da sind wir eben auch wieder bei dem Punkt Authentizität. Das ist, finde ich, eine unfassbar wichtige Säule in dem ganzen Konstrukt Beziehungskompass. Und wir hatten das auch in der ersten Folge schon mal so ein bisschen angeteasert oder so ein kleines bisschen angesprochen, dass wir häufig sehen, dass man vielleicht auch sehr geprägt durch die sozialen Medien sich vielleicht Dinge vorstellt, die gar nicht so aus dem eigenen Bauch rauskommen. Also man sich vorstellt, dass der Hund bestimmte Regeln einhält, die einem selber überhaupt nicht wichtig sind beispielsweise, oder man sich Methoden aneignet, die überhaupt nicht zu einem passen und mit denen man sich eigentlich nicht wirklich wohlfühlt. Ne, ich glaube, Fabio hatte das einmal erzählt, als er erzählt hat, warum er seine Hundeschule Unverstellt Dog genannt hat, dass er gerne beobachtet, dass die Leute sehr verkrampft sind, oft in den Testings und den Hund beispielsweise mit Leckerlis versuchen, irgendwie überall hinzuleiten. Und das ist eben, wie gesagt, ein Punkt, den wir uns gerne anschauen. Und Authentizität bedeutet eben, dass man selbst hinter den Dingen steht, die man macht und sich damit eben wohlfühlt. Und für den Hund ist es einfach enorm wichtig, dass man authentisch ist mit dem, was man tut.
Mir ist auch wichtig, da an der Stelle nochmal zu sagen, dass es überhaupt nicht schlimm ist, wenn das Hundehalter nicht sofort verstehen beziehungsweise selbst von sich sehen, weil dafür machen wir ja ganz diese Dinge, haben die Analyse, um das praktisch dann euch zu zeigen, weil oftmals ist es einfach ganz anders verankert und man nimmt sich selbst ganz anders wahr. Ich glaube, wenn wir jetzt wieder auf das Kinderbeispiel springen, da ist es für jeden verständlich, dass wenn ein Kind Angst hat und wenn ich mich hinter dem Kind dann verstecke in der Situation, dass es nicht authentisch für das Kind ist, dass ich ihn in der Situation sicher durch diese führen kann. Und ich glaube, oftmals ist einem das gar nicht bewusst, wie man sich positioniert oder was man dem Hund dadurch vermittelt. Und es ist ja auch das Schöne am Beruf des Hundetrainers, dass man dafür da ist und da die Menschen an die Hand nehmen kann und sagen kann, guck mal, an dem Thema arbeiten wir zusammen.
Absolut, weil am Ende des Tages ist es ja so, dass wir hier mit einem Lebewesen zusammenarbeiten, das halt einfach nicht unsere Sprache spricht. Und wie du gerade gesagt hast, bei einem Kind, das ist halt einfach dieselbe Spezies und zeigt im Endeffekt dieselben Verhaltensweisen, die halt ein erwachsener Mensch auch zeigt. Und bei einem Hund ist das einfach so nicht gegeben. Natürlich liegt es uns sehr nahe, was der Hund macht, sonst würden wir wahrscheinlich auch nicht ganz so eng mit ihm zusammenleben. Aber es ist halt einfach schwieriger. Und dass man da dann natürlich ins Strugglen kommt und nicht immer hundertprozentig weiß, wie ist es denn jetzt richtig? Und eben gerade dadurch, dass natürlich viele Meinungen herrschen und man sich natürlich informieren will. Man liest Bücher, man ist in den sozialen Medien, man schaut sich Webinare an und man hat so viele Informationen. Und da dann rauszufiltern, was ist das Richtige, beziehungsweise was ist für mich das Richtige, ist halt einfach super, super schwer. Ne?
Ich glaube, meine TikTok-Kommentare würden die da widersprechen, Anne. Da sind immer alle der Meinung, dass Hunde unsere deutsche Sprache in vollen und ganzen Sätzen sprechen und dass ich mit meinem Hund alle Themen auf einer kommunikativen Ebene lösen kann und das alles verbal. Ich glaube, da würdest du für diese Aussage wieder ein paar Kommentare bekommen.
Katrin widerspricht mir da auch regelmäßig. Sie sagt auch, dass Nox jedes einzelne Wort versteht.
Aber ich weiß es, dass es nicht tut. Es ist ja nur einfach.
Ja.
Ich behaupte es trotzdem, dass Super Nox eben, wie gesagt, wie er auch mit Hamon Meisel arbeitet, so kann er auch Dinge übersetzen. Aber wir gehen nochmal zurück in den Beziehungskompass. Ne? Jetzt sind wir wieder ausgeschwiffen in dem schwierigen Wort. Ich würde noch gern vielleicht kurz drauf reingehen, welche vier Himmelsrichtungen wir quasi ja haben. Einmal war eben als authentisch sein, eine davon, was wir, glaube ich, in der Folge 1 auch schon angeteasert hatten oder auch gesprochen hatten, waren, glaube ich, die Wünsche und Bedürfnisse, ne? Also einfach den zu unterscheiden, was hat der Hund für Bedürfnisse und was sind vielleicht in dem Moment einfach Wünsche, ne? Also
das hatten wir ja gerade eben schon mal ganz kurz angesprochen mit den Wünschen und Bedürfnissen, ne? Das jetzt nochmal zusammengefasst. Die Bedürfnisse natürlich gestillt sein müssen, definitiv. Und dafür sind wir natürlich verantwortlich, weil der Hund die Bedürfnisse im Zweifel eben nicht selbstständig stillen kann, weil er eben unter anderem bei uns im Haus lebt etc. Aber dass man da schon mal ein bisschen genauer hingucken kann, an welcher Stelle jetzt in dem Moment tatsächlich ein wichtiges Bedürfnis ist oder an welcher Stelle es dann eben der Wunsch ist. Ne? Da mit dem Beispiel das Kind, das natürlich schlafen muss und natürlich auch wach sein darf, aber man als Erwachsener eventuell da so ein bisschen einen Riegel vorschieben muss, wann das Kind schläft und wann es erwachsen ist, genau, es wach ist.
Aber mit Wünschen und Bedürfnissen kommen wir ja auch schon ein bisschen in eine andere Richtung vom Beziehungskompass, beziehungsweise in eine ähnliche. Und zwar bleiben ja manchmal die Bedürfnisse der Hundehalter und Hundehalterinnen auf der Strecke. Da haben wir ja auch eine Ebene, die oftmals vergessen wird. Vielleicht können wir da nochmal ein bisschen reingehen.
Ja. Okay, wir gehen in die nächste Himmelsrichtung. Und zwar eben die Selbstfürsorge, vielleicht auch für uns selber. Das nennen wir aber so ein bisschen Abgrenzung Und ich finde auch wichtig, was viele mit Abgrenzungen verwechseln, ganz viele mit ignorieren. Ne? Wenn ich sage, grenze dich mal ein bisschen von deinem Hund ab, schau mal, dass du Me-Time hast, dass du mal Self-Care betreibst, dass du wirklich mal Dinge, die du jetzt verspürst, auch einfach mal machst. Ne? Wir stellen ganz oft die Bedürfnisse von uns einfach über die des Hundes, unter die des Hundes. Und nehmen uns selber gar nicht mehr wahr. Und dann sagen immer viele zu mir, ja, aber ich kann doch den Hund nicht den ganzen Tag ignorieren. Darum geht's ja auch gar nicht, ne? Also es geht ja gar nicht um das Ignorieren, weil ignorieren wäre, ich weiß, dass der Hund da ist und ich mach's mit Absicht, gucke ich ihn nicht an und rede nicht mit ihm. Oder eben, ich grenze mich ab, weil ich gerade was tue. Das heißt, da sind wir auch wieder bei Wünsche und Bedürfnisse. Ich mache gerade was, deshalb bin ich jetzt gerade nicht verfügbar, aber ich bin ja später wieder verfügbar.
Ich glaube, was wir da vielleicht als Trainer sehen in dem Moment, ist schon die Perspektive in der Zukunft, was sich daraus entwickelt. Und es ist für die Hundehalter, Hundehalterinnen nicht immer ganz gleich und verständlich, weil wir sehen ja oftmals Menschen, die dann immer unzufriedener werden, immer unglücklicher und dann irgendwann in emotionale Diskussionen mit den Hunden geraten, was natürlich dann total unfair ist. Und ich glaube, das ist immer auch unsere Sorge da in diesen Thematiken. Für den Menschen ist es immer ganz schlimm zu sagen, oftmals für viele ganz schlimm zu sagen, ich mache jetzt mal was ohne meinen Hund. Für den Hund ist es aber gar nicht schlimm, weil kommt immer auf den Hund drauf an, ja, wenn der Hund ein Thema mit Trennungsangst hat und so, ist nochmal was anderes. Aber in dem Moment ist es für den Hund auch vielleicht mal total toll, zur Ruhe zu kommen und nicht 500 Jobs gleichzeitig zu haben.
Ja, das ist tatsächlich ein Faktor, der ein wichtiger Punkt ist. Und ich glaube, an der Stelle merkt man auch wieder, dass alle Himmelsrichtungen, die wir jetzt gerade angesprochen haben, irgendwie auch wieder ineinander greifen. Also man kann die nicht komplett getrennt voneinander betrachten, sondern wenn wir jetzt eben über das Thema ich grenze mich im Alltag absprechen, haben wir definitiv wieder einen Bogen zur Authentizität. Ne? Ich bleibe bei mir, ich entscheide für mich Dinge, die ich auch einfach für mich entscheiden darf. Und auf der anderen Seite haben wir dann natürlich wieder den Berührungspunkt im Bereich Wünsche und Bedürfnisse.
Ja. Ne?
Das heißt, das passt alles zusammen und es gehört alles zusammen. Ne? Also ich kann mir nicht aussuchen, ich arbeite nur an den Wünschen und lasse das Thema Abgrenzung im Alltag und Self-Care komplett außen vor. Das funktioniert halt nicht.
Ja, und ein Punkt, was wir uns ja auch noch anschauen, sind ja auch gerade die ganzen Muster, Routinen, Automatismen, die da ja auch wiederum reinspielen. Ne? Also wie oft denken wir, ich tue was für mich oder ich bin gerade bei der Arbeit oder also im Homeoffice und ich bin eigentlich gerade mit was beschäftigt. Das heißt, ich bin eigentlich gerade nicht für was anderes verfügbar. Wie oft kommt der Hund und unsere Hand wandert automatisch zum Hund und wir streicheln. Und es ist irgendwie so nebenbei. Ne? Also quasi, es passiert einfach so nebenbei. Der Hund hat die Aufmerksamkeit bekommen, ich habe gestreichelt. Aber wenn ich drüber nachdenke, die Qualität davon ist auch nicht wirklich schön. Ne? Also quasi so ein Nebenbei-Streichler. Und dann einfach mal bewusst so drüber nachzudenken, ich bin ja gerade nicht verfügbar, weil ich arbeite gerade und der Hund hat ja eigentlich in dem Moment gerade den Wunsch nach Aufmerksamkeit oder nach gestreichelt zu werden. Macht aber Sinn, ihn vielleicht jetzt gerade nicht zu erfüllen und zu sagen, hey, zu einem späteren Zeitpunkt, wenn ich Feierabend habe, klappe ich den Laptop zu und dann haben wir Primetime.
Ja, das ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Punkt. Die Besitzer denken dann immer, okay, das heißt, ich möchte gar nichts mit dir zu tun haben, aber um das geht's ja gar nicht. Und das ist auch so oft in der Praxis, wenn ich die Menschen dann frage, ist euer Hund auf dem Sofa, ist euer Hund auf dem Bett, da geht's mir gar nicht darum, das zu verbieten. Ja, ich weiß ja schon, auf was ich hinaus will, aber die Menschen sind dann immer ganz panisch und sagen, ja, er ist auf dem Sofa, ist es schlimm? Sag ich, nee, mein Hund ist auch auf dem Sofa, aber es geht mir darum, tut er es immer oder kannst du auch mal sagen, hey, jetzt hätte ich gern Zeit für mich und jetzt möchte ich mal ganz kurz alleine auf dem Sofa sein.
Ja, es ist auch bei den Routinen ja auch so. Ne? Es geht ja nicht darum, dass ich sage, okay, vielleicht nochmal ganz kurz für unsere Zuhörer, Zuhörerinnen da draußen, was sind denn überhaupt Muster, Routinen oder Automatismen? Das ist also ein bisschen unterschiedlich. Das sind Dinge, die einfach irgendwie auch unbewusst passieren, die immer wieder sich quasi wiederholen. Man weiß, ohne sich den Kopf anzustrengen, quasi, was man zu tun hat. Und das ist ja irgendwas, was im Alltag auch Sinn macht.
Genau, also es soll den Alltag im Prinzip ja einfach erleichtern am Ende des Tages, dass man eben nicht nachdenken muss und nicht für jeden Schritt nachfragen muss, was tun wir als nächstes. Also dafür hat man diese Muster und Routinen. Aber auf der anderen Seite passiert halt ganz schnell, dass wenn wir nur noch an uns an oder nur noch Muster und Routinen quasi haben, dass die Kommunikation quasi zwischen den zwei Partnern, die da irgendwie zusammenleben, ob das jetzt Menschen oder eben Hunde sind, dass die so ein bisschen verloren geht. Also und damit dann am Ende des Tages auch so ein bisschen die Orientierung. Und das ist was, das man durchaus anpacken kann. Sollte man bewusst machen, muss man auch darauf achten, was hat man da für einen Hund. Bei manchen Hunden macht es durchaus auch Sinn, mehr Routinen einzuführen. Also es ist nicht so, dass wir pauschal sagen, ja, durchbrech mal hier ein paar Routinen im Alltag, damit dein Hund sich besser an dir orientiert, sondern wir gucken da genau hin, was ist notwendig. Ne? Eher durchbrechen, eher mehr oder an der einen Stelle mehr, an der anderen Stelle unterbrechen.
Ich finde es immer ganz gut zu sagen, eben anzuschauen, wo unterstützen uns Routinen? Also wo unterstützen sie das Ganze und wo ersetzen sie eventuell Orientierung an mir selber und wo brauche ich sie eigentlich nicht? Das heißt eben, ich kann nicht pauschal sagen, das sind übrigens Beispiele, wie du Routinen durchbrichst und ich mache das dann einfach, weil vielleicht macht das für dich und deinen Hund da an der Stelle gar keinen Sinn. Ne? Also es ist auch nochmal ein wichtiger Punkt, einfach zu schauen, nur weil wir sagen, es ist eine Stellschraube, heißt es nicht, dass es die Stellschraube genauso ist wie Beispiele, die wir genannt haben. Anne, vielleicht sagst du uns nochmal ganz kurz, warum man überhaupt Routinen quasi anfasst oder warum wir diese Blickrichtung überhaupt ausgewählt haben.
An der Stelle kann man eben betonen, dass es eben nicht zwangsläufig darum geht, die Routine an sich zu verändern. Also wenn ich jetzt quasi die Leine jedes Mal in die Hand nehme und erstmal einen Kaffee trinken gehe, dann habe ich zum einen natürlich nur eine andere neue Routine erschaffen. Aber im Prinzip geht es ja dabei darum, dass ich gerade in Coachings, in denen ich feststelle, okay, da ist irgendwie schon seit Jahren ein Problem, das ist total verfahren, der Hund orientiert sich gar nicht mehr am Mensch und ne, die leben quasi so ein bisschen nebeneinander her und wir haben aber ein Thema, das wir bearbeiten müssen. Wir kriegen diese Aufmerksamkeit des Hundes quasi so gar nicht eingefangen und er fragt gar nicht mehr nach. Dann kann ich eben genau diesen Punkt nutzen. Dann kann ich sagen, alles klar, ich mache im Alltag Kleinigkeiten. Es geht nicht darum, den Hund irgendwie komplett zu stressen oder irgendwie was Krasses zu verändern, sondern es geht wirklich darum, dass der Hund einmal kurz überlegt, okay, krass, es ist einfach was anders und dann einmal Kontakt zum Menschen aufnimmt. Und darauf muss man auch, ne, es geht nicht darum, dass wir an der Stelle dann irgendwas vom Hund verlangen, sondern es geht einfach nur darum, dass der Hund sagt, hä, warte mal, irgendwas ist anders. Und das machen wir ein paar Mal und dadurch haben wir eben so ein bisschen die Aufmerksamkeit angefangen und dann kann man eben anfangen, weitere Dinge im Beziehungskompass anzupacken.
Ich würde da tatsächlich gerne an der Stelle einmal die Tür für unsere Zuhörer und Zuhörerinnen aufmachen. Jetzt haben wir ja ziemlich tief über dieses Thema gesprochen. Vielleicht könnt ihr einfach mal in die Kommentare schreiben, musstet ihr schmunzeln? Habt ihr Situationen mit eurem Hund, in denen ihr genau diese Dinge habt? Habt ihr Automatismen? Und wenn ja, welche? Vielleicht könnt ihr uns da einfach mal drüber erzählen. Das wäre super spannend an der Stelle.
Okay, dann würde ich sagen, ich glaube, wir machen einen Deckel drauf hier auf unsere Folge,
yes.
Weil wir waren doch schon ein bisschen sehr am Reden und würde sagen, bis zum nächsten Mal.
Bis dahin.
Tschüss.